Herzlich willkommen bei MyPodcast, dem Podcast von MyLight Jugendkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
Ich wollte heute ein bisschen über Sehnsüchte reden und ich habe so ein bisschen philosophische Fragen zum Anfang. Und zwar meine erste Frage ist, wenn eine Sehnsucht gestillt ist, ist die dann eigentlich weg, die Sehnsucht, oder ist die dann immer noch da? Beziehungsweise, wenn wir in einer idealen Welt leben würden, gäbe es dann Sehnsüchte? Ist das Leben noch lebenswert, wenn wir gar keine Sehnsüchte mehr hätten? Ich weiß nicht, wie ihr diese Fragen beantworten würdet. Es ist so ein bisschen diese Frage, beziehungsweise ich überlege mir das manchmal, wenn ich gar nichts mehr will, ja, wenn ich gar nichts mehr mir wünsche, wenn ich gar keine Sehnsucht mehr nach irgendwas habe, ist dann nicht eigentlich das Leben vorbei? So. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich wollte auf jeden Fall mit euch ein bisschen über diese Sehnsüchte reden und habe da eine hochkomplexe Grafik für euch. Und zwar, wenn das jetzt ich bin, ja, ich kann nicht so gut Menschen malen, deshalb bin ich einfach ein Viereck, dann heißt eine Sehnsucht ja sozusagen, ich strecke mich irgendwie nach links und rechts aus, nach irgendwas, so, keine Ahnung, zum Beispiel nach einem besseren Job oder nach der wahren Liebe oder nach, keine Ahnung, vielleicht fällt euch irgendwas ein. Sehnsucht kann man irgendwie haben nach irgendwelchen Dingen, aber das ist meine erste Behauptung, eine Sehnsucht ist eigentlich immer, hat immer was mit anderen Menschen zu tun. Also wenn ich das tollste Auto habe und aber niemand, der mich dafür bewundert oder wenn es niemand interessiert, dann ist es eigentlich auch nicht so wertvoll. Oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich super kochen kann, aber keinen, der mit mir isst, dann ist es irgendwie auch nicht wertvoll. Also die Dinge, nach denen ich mich sehne, die sind eigentlich immer nur dann besonders relevant, glaube ich, wenn ich irgendwie das in Beziehung zu anderen Menschen so ausleben kann. Wenn ich irgendwie andere Menschen habe, die ich daran teilhaben lassen kann oder die irgendwie mich zumindest dafür bewundern, die irgendwie mir sozusagen das auch zurückspiegeln. Also ich habe Sehnsüchte so auf die Seite, ja, irgendwie ich wünsche mir die perfekte Frau oder den perfekten Mann fürs Leben, ich wünsche mir ein Leben in Wohlstand mit einem tollen Haus oder so. Und dann gibt es aber auch so Sehnsüchte irgendwie oder so Wünsche, da würde ich jetzt mal sozusagen also wir machen es 3D quasi, also oder zumindest mal 2D, es geht mal nach oben, weil ich irgendwie auch so Wünsche habe, wo ich vielleicht, ja, wo ich jetzt sagen würde, das geht eher nach oben. Also ich will vielleicht einen besseren Job, ich will ein besseres Ansehen haben, ich will irgendwie die Beste in der Klasse sein, ich will meinen Abschluss besonders gut machen. Also ich sehne mich so nach Sachen, die irgendwie mir zumindest so vorkommen, als ob sie irgendwie überhalb von mir wären, ja, als ob sie irgendwie mich nach oben bringen. Die Karriereleiter, ich steige sie nach oben, ich möchte irgendwie gut rauskommen, ich möchte gut dastehen. Das ist so die Sehnsucht nach oben und da gibt es vielleicht auch mehrere, also da kann man auch irgendwie jetzt mehrere Striche machen und die sind dann vielleicht auch miteinander verbunden. Also manchmal, ist jetzt schon zu spät, ich kann es hier noch irgendwie probieren, manchmal ist es auch wie so ein, also ich versuche mich nach oben einzuhaken, ja, ich möchte irgendwie nach oben kommen im Leben, ich möchte zu was bringen, ich möchte gut sein. Und dann hake ich irgendwie so mich nach oben ein und vielleicht ist es zeitlich dann auch irgendwie so ein Eingehaktsein. Ich greife danach und möchte da besonders gut sein. Jetzt ist es so, wenn ich immer noch der hier in der Mitte bin, dann gibt es natürlich auch unterhalb von mir. Ja, dann gibt es auch Leute, die irgendwie, wo ich das Gefühl habe, die haken sich bei mir ein und die wollen irgendwie was von mir. Und die versuchen irgendwie durch mich vielleicht besser zu sein oder so. Aber mit den Leuten unten will ich eigentlich nicht so viel zu tun haben. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es gibt so Menschen, die kann ich nicht leiden. Ja, die sind irgendwie, die nerven mich, die sind schwierig. mit denen möchte ich nicht so viel zu tun haben, aber die hängen vielleicht so an mir dran, ja, die wollen irgendwie was von mir, die versprechen sich irgendwie die Erfüllung ihrer Sehnsucht durch mich und die hängen so an mir dran und haken sich so bei mir ein. Okay? Es ist aber so, wenn ich unten bin, dann versuche ich natürlich möglichst viel nach oben. Ja? Also diesen Haken nach oben, ja, den mache ich besonders dick, ja, irgendwie so, weil ich möchte ja, ich kann hier auch noch einen Haken draus machen, ich möchte ja möglichst weit nach oben kommen. Ja? Ich hake mich mit aller Kraft nach oben ein, weil ich besonders natürlich das Interesse habe, nach oben gut verbunden sein. Die Verbindung hier nach unten, zu dem da unten, die ist eher dünn. Ja? Da will ich eigentlich nicht so viel mit zu tun haben. Ich möchte nicht so arg irgendwie mit denen zusammen sein, die keiner leiden kann. Ich möchte nicht so der sein, wo alle denken, hä, was sind das für Leute, mit denen der rumhängt. Ich möchte mit denen nicht so viel zu tun haben. Und dann gibt es noch eine Ebene, die ich mache die jetzt einfach mal da ganz oben hin. Das könnte man sagen, das ist irgendwie Gott oder keine Ahnung, wenn wir jetzt nicht hier in der Kirche wären, könnte man vielleicht auch sagen, das ist so eine transzendente Erfahrung. Ich möchte irgendwie über mich hinauswachsen. Ich möchte, dass ich auch eine Verbindung habe nach oben zu irgendwas, was größer ist wie ich. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das Leben nur sozusagen hier, der Weißenstein und mehr gibt es nicht. Das wird auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ich habe irgendwie so auch eine Sehnsucht in mir, die über meinen Horizont irgendwie hinausgeht, die irgendwie nach was Größerem sucht. Und das könnte jetzt irgendwie Gott sein, das könnte aber auch was anderes sein. So ganz oben, ich kann es nicht so richtig greifen, ich kann mich auch nicht so direkt anhaken. Das ist irgendwie auch weit weg. Sebastian hat es schon gesagt, heute geht es um eine Story in der Bibel, um eine Frau, hat er glaube ich auch schon gesagt. Und in dieser Story wird eins gleich klar. Und das ist das, was ich glaube, was faszinierend ist an diesen Sehnsüchten, auch in Beziehung auf Gott. Was ich irgendwie glaube, was so ein bisschen diese Vorstellung, die wir so haben von der Sehnsucht und von Gott, irgendwie revolutioniert. Und zwar ist es Folgendes, ich glaube nämlich bei Gott stimmt es so nicht, sondern bei Gott ist dieses ganze Gebilde, das ich da gerade gemalt habe, genau andersrum. Weil Gott in dieser Geschichte, die wir gleich angucken wollen, nicht ganz oben ist, nicht irgendwo weit weg ist, sondern Gott ist eigentlich in der Geschichte der, verzeiht mir, dass der jetzt auf dem Kopf steht, der ganz unten ist. Der ganz, ganz unten steht und ganz unten sozusagen hängt. Und meine Haken passen jetzt natürlich auch nicht mehr so richtig, sondern das Problem ist oft, dass wir die Verbindung nach oben ziemlich stark machen, weil wir denken, wir müssen es irgendwie zu was bringen, wir müssen uns anstrengen, wir müssen kämpfen. Und die Verbindung nach unten zu den Assis irgendwie, die wollen wir nicht so richtig haben. Aber in der Story heute wird irgendwie klar, ganz da unten hängt eigentlich Gott. Er zieht uns vielleicht nicht nach unten, aber er hängt an diesem verkümmerten Zipfel da, wo ich am liebsten sagen würde, was will ich denn mit denen zu tun haben. Ich möchte euch das vorlesen, diese Geschichte. Und ich möchte da so ein bisschen euch ja, mit hineinnehmen oder vielleicht an der Geschichte auch noch manches erklären, was es damit auf sich hat und warum ich behaupte, dass Gott eben ganz unten hängt. Also es geht um Jesus und die Geschichte geht so. Er kam in eine Stadt in Samarien namens Sychar. Sie lag nahe bei dem Feld, das einst Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich auch der Jakobsbrunnen. Jesus, müde von der Reise, setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Eine samaritanische Frau kam, um Wasser zu schöpfen, und Jesus sprach sie an. Gib mir zu trinken, bat er sie. Die Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Wie das, erwiderte sie, du, ein Jude, bittest mich, eine Frau und dazu noch eine Samaritanerin, um etwas zu trinken? Man muss wissen, dass Juden mit Samaritanern nichts zu tun haben wollten. Wenn du nur Gottes Gaben kennen würdest, antwortete Jesus, und wüsstest, wer dich bittet, gib mir zu trinken, dann würdest du ihn fragen und er würde dir lebendiges Wasser geben.
Aber Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, wandte die Frau ein. Wie stellst du dir denn vor, lebendiges Wasser zu schöpfen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegraben und auch selbst daraus getrunken hat, er, seine Söhne und all sein Vieh? Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig sein, gab Jesus zur Antwort. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie wieder Durst haben. Im Gegenteil, das Wasser, das ich ihm gebe, wird zu einer Wasserquelle, die ins ewige Leben hineinsprudelt. Herr, gib mir dieses Wasser, bat ihn die Frau, dann werde ich nie mehr durstig sein und muss nie mehr zu diesem Brunnen gehen, um Wasser zu holen. Nun gut, erwiderte Jesus, geh, ruf deinen Mann und komm zurück. Ich habe keinen Mann, gab die Frau zur Antwort. Das kannst du laut sagen, antwortete Jesus. In Wahrheit hast du schon 5 Ehemänner gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Das Ganze steht im Johannesevangelium 4, Vers 15 bis 18, soweit diese Story. Und ich möchte euch an ein paar Punkten einfach das zeigen, warum ich denke, dass das auch sozusagen diesen revolutionären Gedanken hat, dass das von unten, ja, dass die Verbindung nach unten wesentlich ist. Das erste ist, man muss es wissen, Samarien, die Menschen dort, das waren für die Juden echt die Assis, ja, so die keiner haben will, die irgendwie, keine Ahnung, denkt euch irgendwas aus, Leute, die ihr nicht leiden könnt. Und für die Juden war völlig klar, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, und es war auch irgendwie völlig klar, mit denen wollen wir nicht in Verbindung gebracht werden, weil der Gedanke war der, sobald ich mit einem Menschen, der irgendwie unrein ist als Jude, spreche, werde ich selber irgendwie ein Stück unrein von dem. Und das war damals ganz krass, aber so im Übertragenen haben wir das heute ja auch noch, dass wir denken, wenn ich mich mit dem abgebe, dann habe ich irgendwie verkackt. Und es war völlig klar, dass man mit denen nicht redet. Und dann, das ist jetzt leider so, aber das war damals auch ziemlich eindeutig, für einen Mann war eigentlich völlig klar, dass er mit einer Frau nicht redet. Ja? Also vor allem für einen Juden war völlig klar, dass er mit einer Frau nicht redet. So, zumindest nicht öffentlich irgendwie draußen am Brunnen. Und deshalb ist es eigentlich so, wenn Jesus da hinkommt und diese Frau anquatscht, dann geht es eigentlich in doppelter Weise überhaupt nicht. Dann redet er als Jude mit einer aus Samaria und dann redet er als Mann mit einer Frau. Das ist echt das Letzte, so, ja. Und Jesus tut es und redet mit dieser Frau. Und am Ende dieser Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, wird klar, dass diese Frau, oder zumindest interpretiere ich das so, eigentlich eine ganz tiefe Sehnsucht danach hat, ich würde jetzt mal sagen, eine ganz tiefe Sehnsucht danach hat, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, irgendwie anzukommen und irgendwie auch ein Gegenüber zu haben. Und es äußert sich darin, dass sie 5 verschiedene Ehemänner hatte und jetzt mit einem zusammenlebt, mit dem sie nicht verheiratet ist. Und für mich wird da irgendwie klar, dass sie es irgendwie nicht hinkriegt, diese Sehnsucht gestillt zu bekommen. Sie greift vielleicht auch nach oben. Sie will einen Mann haben, der zu ihr passt. Und es wird da nichts drüber gesagt, was jetzt die Hintergründe sind und was mit diesen 5 Ehemännern passiert ist. Aber irgendwie wird klar, irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwie hat diese Frau nicht ihre Sehnsucht gestillt bekommen. Und dann passiert was in dieser Geschichte irgendwie, also eigentlich ist die Geschichte auch ein bisschen witzig, ja, weil Jesus sagt irgendwie, sie sagt, wie kannst du mit mir reden? Und er sagt, ja, wenn du wüsstest, wer ich bin, so, dann würdest du mich mal nach Wasser fragen. Und dann wird die Geschichte ein bisschen witzig oder ein bisschen skurril eigentlich, weil sie eigentlich erstmal gar nicht kapiert, worum es geht. Ja, sie sagt, ja, du hast ja gar keinen Eimer dabei, wie willst du mir Wasser geben? So, ja. Und später dann nochmal, als Jesus sagt, ja, dann sozusagen, ich kann dir dieses Wasser geben, von dem du nie wieder Durst bekommst, sagt sie, ja, das wäre praktisch, dann muss ich nicht mehr hierher kommen, muss ich nicht mehr an den Brunnen laufen und irgendwie Wasser holen, das wäre schon gut. Ja, es wird ein bisschen deutlich, dass Jesus zu dieser Frau erstmal so so ein bisschen komisch redet, ja, also er redet irgendwie was von Durst haben und nie mehr durstig werden und die Frau blickt es auch gar nicht so richtig und sagt, hier geht es doch nur um Wasser quasi, was willst du eigentlich von mir? Und irgendwann kommt Jesus an diesen schmerzhaften Punkt für diese Frau, nämlich völlig unvermittelt, also sie sagt, ja, ich möchte dieses Wasser und er sagt, ja, dann geh mal und hol deinen Mann. Macht ja irgendwie gar keinen Sinn, warum braucht sie jetzt ihren Mann da dafür, aber ich glaube, dass Jesus einfach an der Stelle merkt, wo diese Sehnsucht dieser Frau liegt oder wo dieser Wundepunkt liegt bei dieser Frau. Und Jesus ist eben da an der Stelle irgendwie auch ein bisschen gnadenlos. Er redet nicht schön drumherum und redet da weiter übers Wasser und sagt irgendwie, ja, Wasser schöpfen, bla bla bla, sondern er sagt, irgendwann kommt auf diesen Punkt und sagt, ja, dann hol doch mal deinen Mann, dann zeig mir doch mal, was du irgendwie. Und dann kommt es aus ihr raus und sie sagt erstmal nur so, ja, ich habe ja gar keinen Mann. Und dann wird irgendwie diese ganze Geschichte plötzlich, geht es in die Tiefe, dann geht es an diesen wunden Punkt. Und ich glaube, dass das sozusagen bei der Sehnsucht, die wir vielleicht haben oder die wir mit uns rumtragen, manchmal gibt es auch irgendwie so eine Sehnsucht nach Eis, ja, die meine ich jetzt nicht, sondern so eine ganz tiefe Sehnsucht nach Leben. Und wir labern dann so ein bisschen drumherum, wir reden dann über Wasserschöpfen und irgendwie, aber wir kommen gar nicht an diesen Punkt, wo wirklich Gott uns ansprechen darf, wo Jesus wirklich sagen darf, dann zeig mir doch mal hier, dann reden wir doch jetzt mal ganz ehrlich darüber, was in deinem Leben schief läuft. Dann zeig mir doch mal, wo dein Mann ist so in der Geschichte. Ja? Dann bring mir doch mal das, wo du denkst, da kannst du deine Sehnsucht stillen. Und die Frau muss zugeben, eigentlich habe ich an der Stelle schon längst resigniert, eigentlich funktioniert es schon gar nicht. Sie sagt, ich habe gar keinen Mann. Jesus lässt sich auf diese Frau ein und die Geschichte geht nachher noch weiter und diese Frau geht in ihr Dorf zurück und sagt, ich habe den gefunden, der uns quasi das wahre Leben gibt und alle aus dem Dorf kommen zu Jesus und wollen ihn unbedingt sehen, diesen Propheten. Aber erstmal, und das eben nochmal zurück zu meiner Grafik und zu diesem Grundgedanken, Jesus ist ganz unten, er lässt sich auf diese Frau, auf diese fremde Frau ein, mit der er eigentlich als frommer Jude nichts zu tun haben darf. Und dann wird diese Sehnsucht dieser Frau angesprochen und bei Jesus merkt sie, dass sie dieses Wasser bekommt, diese Stillung, diese Sehnsucht, die sie sich eigentlich wünscht. Erst bei Jesus kann sie sozusagen kapieren, was ihr fehlt, und dass er es ihr geben kann. Und dann gibt es einen Satz, und den finde ich echt saumäßig gut, weil Jesus sagt nicht nur, bei mir bekommst du dieses Wasser, bei mir wird deine Sehnsucht gestillt, sondern er sagt, im Gegenteil, das Wasser, das ich ihm gebe, also das ich den Menschen gebe, wird zu einer Wasserquelle, die ins ewige Leben hineinsprudelt. Also zurück zu meinem Bild, wenn Gott ganz unten ist und ich nach unten mit ihm verbunden bin, wenn ich mich auf das einlasse und wenn ich auch ehrlich bin und meine Sehnsüchte auch ehrlich ihm nenne, dann ist es nicht nur so wie eine Wasserleitung, die zu mir kommt, ja, irgendwie so eine Kraft von Gott, sondern dann sagt dieser Text, das wird zu einer Wasserquelle in mir. Dann kann ich anderen auch was anbieten, was ihnen ihre Sehnsucht stillt. Wenn ich mich auf das einlasse, auf diesen Gott, auf diesen Jesus, dann habe ich plötzlich in mir wie eine Quelle, die andere auch quasi versorgen kann. Dann kann ich was abgeben, was weitergeben. Ich muss da nicht mehr gucken, weil das ist, glaube ich, oft unsere Angst, wenn wir sozusagen uns nach unten verbinden, dass wir irgendwie ausgenutzt werden, dass die anderen es irgendwie nicht gut meinen mit uns. Aber dieser Text sagt eigentlich, ich muss da nicht mehr gucken, dass ich möglichst viel habe, ja, dass ich möglichst gut rauskomme, sondern dann wird aus mir raus lauter Gutes kommen, was ich anderen abgeben kann. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass wir bei dir unsere Sehnsüchte sagen dürfen, dass wir dir das bringen dürfen, was wir vielleicht auch mit keinem anderen besprechen wollen, was wir keinem anderen erzählen wollen, was uns echt peinlich ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du dich auf ganz unten eingelassen hast, dass du nicht einfach Gott geblieben bist, so ganz oben, sondern dass du bereit warst, ganz runterzukommen, dass du mit den Assis gesprochen hast und dich auf die eingelassen hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich diese Verbindung zu dir haben und dass du zu uns, in uns zur Quelle wirst, damit wir anderen was weitergeben können, was ihre Sehnsucht stillt. Amen.
Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? Dann geh auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei. Wir freuen uns auf dich.